Stell dir mal vor, du stehst vor einem richtig gewaltigen Budgetproblem in deiner eigenen Heimatstadt. Du musst dringend, also wirklich dringend, Millionen Tonnen CO2 einsparen, hast aber eigentlich, naja, leere Kassen.
Ja, das ist der klassische Konflikt.
Genau. Und auf der einen Seite wird dann hitzig über den Neubau von so einem 50 Millionen Euro Fußballstadion diskutiert.
Mhm.
Und auf der anderen Seite fehlt in den Vierteln angeblich das Geld, um simple Radwege sicher zu machen oder Schulen zu sanieren.
Was halt völlig paradox klingt im ersten Moment.
Absolut. Und wie das zusammenpasst. Genau an diesem schmerzhaften Knotenpunkt aus großen ökologischen Visionen und knallharter lokaler Finanzpolitik, da stehen wir heute.
Richtig.
Willkommen zu dieser ausführlichen Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir knöpfen uns heute mal die Kommunalwahl 2026 in Oldenburg vor. Und vor allem den ziemlich holprigen Weg der Stadt zur geplanten Klimaneutralität bis zum Jahr 2035.
Und was diesen Fall heute so unglaublich greifbar macht, ist unsere Ausgangslage. Wir arbeiten da mit einem hochspannenden Dokument.
Mhm. Lass hören.
Es ist im Grunde ein Katalog mit 10 extrem kritischen Fragen zur ökologischen Stadtplanung. Und der wurde den zentralen politischen Akteuren in Oldenburg vorgelegt.
Okay.
Wir haben hier also die ausführlichen schriftlichen Antworten vorliegen. Von der CDU, von Bündnis 90 Die Grünen, der FDP und von zwei parteilosen Oberbürgermeisterkandidaten.
Das sind Jascha Rohr und Ralf Butzin, richtig?
Genau. Jascha Rohr wird dabei von CDU und Grünen unterstützt und Ralf Butzin tritt für die Wählergruppe Echt Oldenburg an.
Alles klar. Unsere Mission für dieses Gespräch ist es heute, diesen ganzen politischen Textdschungel mal für dich zu durchkämmen. Wir wollen wirklich sachlich herausfiltern, wer hier eigentlich was verspricht.
Und vor allem, wie diese vorgeschlagenen Lösungen physikalisch und wirtschaftlich in der echten Welt funktionieren sollen.
Ganz genau. Und eben die Frage, wie ernsthaft diese Nachhaltigkeitsbestrebungen wirklich sind, wenn man das ganze Politsprech einfach mal weglässt.
Ein essentieller Vorabfilter für unsere Analyse heute: Wir werten hier nicht.
Wichtig, ja.
Wir sagen nicht, wer Recht hat oder wer den moralisch überlegenen Weg wählt. Wir betrachten das Ganze komplett objektiv, quasi als eine Art Stadtplanungslabor.
Uns interessiert da wirklich nur die Mechanik hinter den Antworten. Wir sehen hier verschiedene Akteure, die alle versuchen, exakt dasselbe gigantische Problem zu lösen.
Aber die dabei völlig unterschiedliche, also wirklich komplett andere philosophische und wirtschaftliche Werkzeuge anwenden.
Dann lass uns doch direkt mal mit dem Maßband anfangen. Oldenburg hat sich ja klare Zwischenziele gesetzt.
Mhm.
Zum Beispiel -40% CO2 bis 2027. Wenn ich mir die aktuellen Zahlen in unseren Quellen so ansehe, reißt die Stadt dieses Ziel mit Anlauf.
Ja, und zwar massiv.
Die Frage ist also, wie wollen die Parteien überhaupt steuern und messen, ob sie dem großen Ziel für 2035 auch nur irgendwie näher kommen?
Also die Grünen sehen hier in erster Linie ein klassisches Umsetzungsproblem. Die fordern gar keine neuen Messinstrumente oder ein neues Nachhaltigkeitsgrundgesetz, was auf dem Papier toll aussieht.
Sondern?
Die sagen klipp und klar: Der Handlungsrahmen ist da. Was fehlt, sind politische Mehrheiten und einfach der Mut in der Verwaltung, unbequeme Dinge auch mal gegen Widerstände durchzusetzen.
Wobei CDU und FDP da ja massiv gegenhalten, oder?
Absolut. Die FDP fordert ein extrem rigides Klimakontrolling.
Den Ansatz fand ich beim Lesen echt faszinierend. Die wollen jede Maßnahme ganz pragmatisch daraufhin abklopfen, was genau eine eingesparte Tonne CO2 den Steuerzahler am Ende kostet.
Richtig. Und die CDU argumentiert sehr ähnlich. Die fordern einen jährlichen Bericht, der eben die Finanzierbarkeit und Wirksamkeit schonungslos in den Fokus rückt.
Okay, lass uns das mal kurz entpacken. Dieser Cost-per-Tron-Ansatz, also die Kosten pro Tonne CO2, das klingt betriebswirtschaftlich total logisch.
Ist es auch, birgt aber in der kommunalen Praxis eine enorme Tücke.
Inwiefern?
Naja, wie berechnet man denn exakt die zukünftige CO2-Einsparung von einem neu gebauten, schattigen Stadtplatz im Vergleich zu dessen Baukosten?
Ah, verstehe, das lässt sich schwer in Zahlen fassen.
Genau. Die FDP will absolut verhindern, dass Millionen in teure Symbolpolitik fließen. Also Dinge, die zwar schön grün aussehen, aber real keine Emissionen senken.
Aber die Gefahr bei so einem rein rechnerischen Controlling ist doch dann, dass Maßnahmen, die das Verhalten der Bürger langfristig ändern, einfach durchs Raster fallen.
Exakt. Weil eben die direkte CO2-Rendite kurzfristig kaum in einer Excel-Tabelle darstellbar ist. Wenn die Leute sich einfach lieber in der Stadt aufhalten und weniger wegfahren, wie misst du das?
Das klingt ein bisschen wie bei einem Fitness-Tracker. Die CDU und FDP wollen ganz genau die verbrannten Kalorien pro investierten Euro messen.
Schöner Vergleich, ja.
Und die Grünen sagen, hört auf das Display zu starren und fangt endlich an zu schwitzen.
Haha, genau so kann man das zusammenfassen. Und Jascha Rohr schlägt hier als parteiloser Kandidat eine Art Kompromiss vor.
Was genau?
Ein öffentliches Verwaltungsdashboard, also eine digitale Anzeige im Netz, auf der wirklich jeder Bürger in Echtzeit den Fortschritt bei den Klimazielen sehen kann.
Transparenz also. Und Ralf Butzin?
Der bricht komplett aus diesem Muster aus. Er stellt ganz offen in Frage, ob diese starren Klimaziele bis 2035 überhaupt noch realistisch sind.
Er sagt quasi, vielleicht war der Marathon als Ziel von Anfang an etwas hochgegriffen.
Genau. Und er lehnt rigoros alles ab, was auch nur im Entferntesten nach Verbotspolitik riecht.
Interessant wird es ja auch bei der CO2-Kompensation. Also beispielsweise der Wiedervernässung der Moore rund um Oldenburg, was in den Quellen auftaucht.
Ja, hier zeigt sich interessanterweise eine seltene Schnittmenge bei den Parteien.
Ach echt? Alle sind sich einig?
Fast alle betonen zumindest, dass das Vermeiden von eigenen Emissionen immer Vorrang haben muss vor dem bloßen Freikaufen durch externe Kompensationen.
Jascha Rohr bringt da einen, wie ich finde, sehr pragmatischen Gedanken ein.
Nämlich?
Er sagt, angesichts knapper Kassen sollte die Stadt vielleicht erst einmal das absolut Naheliegende tun.
Was wäre das in seinen Augen?
Konsequent Photovoltaik auf die Dächer der eigenen städtischen Verwaltungsgebäude schrauben. Bevor man viel Geld in komplexe, externe Moorprojekte investiert. Wobei er die Moorprojekte auch lobt, aber Prioritäten setzt.
Ein sehr praktischer Ansatz, ja.
Gut, aber all diese Dashboards und Excel-Tabellen, das ist am Ende des Tages alles nur geduldiges Papier. Die wirkliche Transformation, also das, was du und ich morgens auf dem Weg zur Arbeit spüren, das passiert ja auf dem Asphalt.
Absolut. Wenn man sich die Antworten zur Verkehrswende anschaut, ist das kein theoretischer Austausch mehr.
Nee, das ist ein knallharter Verteilungskampf.
Weil Raum in so einer historisch gewachsenen Stadt wie Oldenburg einfach ein absolutes Nullsummenspiel ist. Du kannst einen Quadratmeter Straße halt nur einmal vergeben.
Logisch. Jeder Bau von einem breiten Premium-Radweg oder einer durchgehenden Busspur bedeutet physikalisch fast zwangsläufig den Wegfall einer Autospur oder eben von Parkplätzen.
Genau. Und die politischen Antworten offenbaren genau bei diesem Verteilungskampf extrem unterschiedliche Schmerzgrenzen.
Die Grünen gehen hier am offensivsten rein, richtig?
Ja. Die fordern sogenannte Push- und Pull-Maßnahmen, um das Auto aktiv aus bestimmten Bereichen zu verdrängen.
Lass uns das kurz anschaulich machen. Das ist ja im Grunde das alte Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, angewendet auf die Straßengestaltung.
Ganz genau. Das Zuckerbrot, also der Pull-Effekt, wäre ein extrem attraktiver ÖPNV.
Busse, die verlässlich im 10-Minuten-Takt fahren, sodass man gar nicht mehr über den Fahrplan nachdenken muss.
Richtig. Und die Peitsche, also der Push-Effekt, besteht darin, das Autofahren künstlich unattraktiv zu machen.
Hast du da ein Beispiel aus den Quellen?
Die Grünen fordern konkret eine Einbahnstraßenregelung am Wallring. Das ist eine wichtige Verkehrsader dort. Das erzeugt Umwege und nimmt Parkraum weg.
Mit dem expliziten Ziel, dass die Menschen genervt aufgeben und auf das Fahrrad oder den Bus umsteigen.
Exakt. Und da fliegen wirklich die Fetzen. Die Grünen werfen der aktuellen Verwaltungsspitze vor, solche Maßnahmen aus reiner Angst vor Wählern aktiv zu blockieren.
Dann nennen Sie ja das Beispiel dieser Fahrradstraße, Fast Flynn.
Genau. 4,5 Jahre Planungszeit für eine Fahrradstraße. Da kann man die Frustration natürlich verstehen.
Aber wenn ich mir die andere Seite anschaue, CDU und FDP lehnen diese Peitsche ja völlig kategorisch ab.
Diese Parteien warnen ausdrücklich vor einer pauschalen Anti-Auto-Logik. Die CDU argumentiert hier extrem stark aus der Perspektive des Einzelhandels.
Ihre Gleichung lautet wahrscheinlich, eine Innenstadt, die schwer erreichbar ist, stirbt aus.
Ganz genau. Für das Umland und für Handwerker muss das Zentrum mit dem Auto erreichbar bleiben. Sonst droht der wirtschaftliche Tod.
Und die FDP, wie wollen die das lösen?
Die setzen stattdessen massiv auf Technologie. Die wollen den Verkehr nicht aussperren, sondern durch datenbasierte Lösungen verflüssigen. Also KI-gesteuerte Ampelsysteme und sowas.
Halt, da muss ich jetzt mal kritisch einhaken.
Gerne.
Eine künstliche Intelligenz in einer Ampel erschafft ja physikalisch keinen neuen Platz, oder?
Nein, natürlich nicht.
Sie optimiert vielleicht den Durchfluss, sodass die Autos 3 Sekunden weniger an der Kreuzung stehen. Aber wenn das Ziel bis 2035 Klimaneutralität ist, reicht das doch nicht.
Wie meinst du das genau?
Naja, es reicht doch nicht, die exakt gleiche Menge an Verbrennerautos einfach nur ein bisschen intelligenter stauen zu lassen. Die reine Anzahl der Autos muss doch sinken. Übersehe ich da etwas Fundamentales in der FDP-Argumentation?
Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich der klassische blinde Fleck bei einem rein technologischen Ansatz.
Erklär mal.
Wenn KI den Verkehrsfluss optimiert, macht sie das Autofahren im Zweifelsfall ja wieder reibungsloser und damit attraktiver.
Ah, okay. Und dann fahren wieder mehr Leute mit dem Auto?
Genau, das kann paradoxerweise zu mehr Verkehr führen, nicht zu weniger. Das nennt man in der Forschung den Rebound-Effekt.
Wie positionieren sich da die unabhängigen Kandidaten Rohr und Butzin?
Die versuchen, dieses Problem über etwas weichere Anreize zu lösen. Rohr wünscht sich eine universelle Mobilitäts-Navi-App.
Eine App für alles?
Ja, die Carsharing, Bahn und Leihräder nahtlos verknüpft, um eben diesen Umstieg viel leichter zu machen. Und Butzin will die Bürger mit sogenannten Ausprobiergutscheinen locken.
Aber am physikalischen Grundproblem, wer bekommt die knappen Quadratmeter auf der Straße, da kommen auch smarte Apps nicht dran vorbei.
Richtig. Und das Problem verlagert sich ja oft nur.
Genau. Wenn wir den Verkehr auf Hauptverkehrsadern wie dem Wallring künstlich einschränken oder umleiten, dann verhält sich der Autoverkehr ja wie Wasser.
Es sucht sich den Weg des geringsten Widerstands.
Eben. Pendler fahren dann Schleichwege quer durch die 30er-Zonen. Und das bringt uns direkt zum nächsten riesigen Konfliktherd aus den Unterlagen, dem Wohnraum und den sogenannten Kiezblocks.
Ja, Kiezblocks, oft auch als das Groninger Modell bezeichnet, das ist eine planerische Antwort genau auf diesen Ausweichverkehr.
Wie muss man sich das vorstellen? Sind das einfach mehr Tempo-30-Schilder?
Nein, eben nicht. Die Schilder werden ja sowieso oft ignoriert. Es geht um echte physische Barrieren.
Also Poller auf der Straße.
Roller, Diagonalsperren oder klug verschachtelte Einbahnstraßen. Man modifiziert ein Wohnviertel so, dass Anwohner zwar mit dem Auto noch zu ihrem eigenen Haus kommen, aber man unmöglich durch das Viertel hindurchfahren kann.
Ah, der Durchgangsverkehr wird also gezwungen, auf den breiten Hauptstraßen zu bleiben.
Exakt, das ist das Ziel.
Die Grünen sind davon sicher große Fans, weil es Sicherheit und Ruhe für die Anwohner schafft, oder?
Absolut. Aber CDU und FDP schlagen hier sofort Alarm. Die warnen eindringlich davor, Modelle aus Großstädten wie Barcelona einfach schematisch auf Oldenburger Stadtteile überzustülpen.
Da geht es dann um Viertel wie Everston oder Kreinbrück, die in den Dokumenten erwähnt werden.
Genau. Deren Argument ist: Wenn man Viertel zu regelrechten Labyrinthen umbaut, verlieren Handwerker mit schwerem Material, ambulante Pflegedienste oder Rettungswagen extrem viel Zeit bei der Anfahrt.
Das ist natürlich ein Punkt. Und diese Sorge berührt ja einen Kern der Stadtentwicklung, der sich auch beim Thema Bauen zeigt. Stichwort Süderbark-Niederung.
Ja, ein exzellentes Beispiel. Da kollidiert die Klimaanpassung direkt mit dem akuten Wohnraummangel.
Klimaanpassung heißt in dem Fall, dass man unversiegelte Flächen erhalten will, die bei Starkregen das Wasser aufsaugen können.
Richtig. Aber CDU und FDP fordern hier eine ehrliche Abwägung. Sie verteidigen ganz explizit den Wunsch vieler Bürger nach dem klassischen Einfamilienhaus.
Weil sie fürchten, dass die Familien sonst abwandern.
Genau das. Wenn die Stadt diesen Wohnraum nicht bietet, ziehen steuerzahlende Familien ins Umland. Und was passiert dann?
Sie pendeln jeden Tag mit dem Auto wieder in die Stadt rein. Was der Klimabilanz am Ende am meisten schadet. Ein Teufelskreis.
So argumentieren Sie, ja?
Okay, Verkehr und Bauplanung sind also schon mal wahnsinnig kompliziert. Aber der absolute Endgegner der kommunalen Energiewende lauert im Keller.
Du spielst auf die Wärmewende an?
Genau. Die Heizung. Oft hört man in Diskussionen ja einfach, baut flächendeckend Fernwärme aus, dann ist das Problem gelöst. Aber wenn man die Antworten der Politiker in unseren Quellen liest, weht da plötzlich ein eiskalter Wind der Realität. Warum ist das so?
Weil Fernwärme ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie physikalische und vor allem ökonomische Realitäten diese politischen Wunschträume einholen.
Erklär mal kurz, warum das ökonomisch so schwierig ist.
Ein Fernwärmenetz bedeutet, dass man tiefe Gräben durch die ganze Stadt ziehen und massiv isolierte Rohre verlegen muss. Die Betriebswirtschaft dahinter ist super simpel. Man braucht extrem viele Abnehmer auf einer sehr, sehr kurzen Leitungsstrecke.
In dicht bebauten Innenstädten oder bei großen Mehrfamilienhäusern rechnet sich das also hervorragend.
Ja, da funktioniert das.
Aber in den Vororten, in denen die gerade erwähnten Einfamilienhäuser stehen?
Da ist es oft ein finanzielles Desaster. Stell dir vor, du musst hunderte Meter an teuren Rohrleitungen verlegen um am Ende nur 3 Einfamilienhäuser anzuschließen.
Das treibt die Kosten wahrscheinlich extrem in die Höhe.
Die Kosten pro Haushalt explodieren da ins Unermessliche. Deshalb sagen CDU und FDP hier auch extrem nüchtern. Fernwärme wird niemals das Allheilmittel für das gesamte Oldenburger Stadtgebiet sein.
Worauf setzen die dann?
Ganz stark auf dezentrale Lösungen. Vor allem eben private Wärmepumpen.
Und was sagen die unabhängigen Kandidaten dazu?
Ralf Butzin geht sogar so weit, flächendeckende Fernwärme schlichtweg als völlig überteuerte Illusion zu bezeichnen, die die Bürger finanziell komplett überfordert.
Krass. Bei diesem Thema bringt Jascha Rohr ja eine Idee ins Spiel, die mich wirklich fasziniert hat. Er spricht von einem virtuellen Oldenburger Solarkraftwerk.
Eine sehr spannende Idee.
Als ich das gelesen habe, klang das für mich erstmal nach reiner Science-Fiction. Wie muss man sich das physikalisch vorstellen?
Das ist im Grunde eine brillante Softwarelösung. Stell dir vor, du hast eine private Solaranlage auf deinem Dach.
Okay, habe ich.
Allein bist du für den großen Strommarkt völlig unbedeutend. Ein virtuelles Kraftwerk fungiert nun aber wie eine gigantische Fahrgemeinschaft für Strom.
Das heißt, die Software verbindet ganz viele Anlagen.
Exakt. Die Software bündelt die Produktion von 1000 oder 2000 privaten Dächern in Oldenburg in Echtzeit.
Wow, okay. Und was bringt das?
Plötzlich hat dieser Verbund die Marktmacht von einem kleinen Kohlekraftwerk. Und dann kann man den Strom direkt an der Strombörse zu sehr guten Preisen handeln.
Weil man lokale Netzentgelte und die Zwischenhändler einfach umgeht. Das ist ja ein krasser marktwirtschaftlicher Ansatz, der völlig ohne Verbote auskommt.
Ganz genau, das ist die Idee dahinter.
Aber egal, ob wir jetzt über Fernwärmerohre, tief in der Erde, Kiezblock-Poller auf der Straße oder smarte Softwarekraftwerke reden, all das erfordert doch gigantische Investitionen.
Oh ja, ohne Geld geht da gar nichts.
Und hier kommen wir zum absoluten Kern der Debatte, dem großen Reibungspunkt. Wie bezahlen wir das alles?
Die Frage aller Fragen.
Wir haben klamme Kassen in der Kommune und gleichzeitig baut die Stadt ein neues Fußballstadion für rund 50 Millionen Euro. Das ist der Elefant im Raum. Wie rechtfertigen die Parteien diesen Spagat?
An diesem 50-Millionen-Projekt scheiden sich wirklich die Geister, weil es die Parteien zwingt, ihre Prioritäten komplett offen zu legen.
Wie positionieren sich da CDU und FDP?
Die weigern sich vehement, Klimaschutz und Stadion gegeneinander auszuspielen.
Mit welchem Argument?
Sie sagen, eine wachsende, moderne Stadt braucht Profisport und Kultur genauso dringend wie intakte Radwege. Fiskalische Disziplin ist ihnen zwar enorm wichtig, aber sie definieren Nachhaltigkeit eben auch als den Erhalt der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Attraktivität der Stadt.
Okay. Aber ich muss hier eine Rechnung der Grünen reinwerfen, die wirklich ein Aha-Erlebnis für mich war beim Lesen der Quellen.
Schieß los!
Die Grünen argumentieren nämlich paradoxerweise, dass eine radikale Verkehrswende die Stadtkasse am Ende gar nicht ruiniert, sondern massiv entlasten kann.
Ja, das klingt erstmal unlogisch. Wie erklären Sie das?
Durch Fördermittel. Land und Bund bezuschüssen klimafreundliche Infrastruktur, wie zum Beispiel Radschnellwege, teils mit bis zu 80%.
Ah, und Straßenreparaturen zahlt die Stadt selbst?
Genau. Die ständige Ausbesserung kaputter Autostraßen kostet die Stadt Millionen an reinen Eigenmitteln. Wer also schwere Straßen zu geförderten Radwegen umbaut, spart langfristig kommunales Geld.
Das ist natürlich ein sehr starkes strukturelles Argument. Die Grünen fordern daher primär einfach den Mut zu solchen unpopulären Entscheidungen der Flächenumverteilung.
Und die parteilosen Kandidaten? Wie blicken die auf das Stadion?
Jascha Rohr betrachtet das Thema extrem pragmatisch. Er geht davon aus, dass das Stadionprojekt juristisch ohnehin kaum noch zu stoppen ist.
Das Kind ist also schon in den Brunnen gefallen.
Sozusagen. Und angesichts weiterer laufender Megaprojekte, wie etwa dem Klinikum Neubau, sieht er den finanziellen Handlungsspielraum des künftigen Stadtrats sowieso als fast finzig an.
Und Herr Butzin?
Ralf Butzin vertritt hier die radikalste Gegenposition. Er fordert den kompromisslosen Stopp aller Prestigeprojekte, also explizit inklusive Stadion.
Und was will er mit dem Geld machen?
Er will dieses frei werdende Geld 1:1 umleiten, um direkte Förderprogramme aufzulegen, die den Bürgern das Leben erleichtern.
Weißt du, was mir bei all dem total auffällt?
Was denn?
Was wir hier beobachten, ist doch eigentlich gar kein Streit um das Klima an sich. Es ist im Grunde ein Streit um die Definition des Wortes Nachhaltigkeit.
Ein sehr guter Punkt.
Für die Grünen ist es die physikalische Rettung des Lebensraums durch kompromisslose CO2-Reduktion.
Mhm.
Für CDU und FDP ist die Verhinderung eines kommunalen Bankrotts ein ebenso wichtiger Teil der Nachhaltigkeit. Und für Herrn Buzin ist es eine radikale Umverteilung von städtischen Großprojekten hin zum direkten Geldbeutel der Bürger.
Das trifft den Nagel ziemlich exakt auf den Kopf. Und genau aus diesen völlig verschiedenen Definitionen resultiert ja auch die letzte und vielleicht entscheidendste Konfliktlinie unseres Fragebogens.
Nämlich?
Wer entscheidet diese monumentalen Umbauten eigentlich in der Praxis? Also wie werden die Menschen in Oldenburg eingebunden, wenn es plötzlich heißt, vor deinem Haus fällt der Parkplatz endgültig weg?
Oh ja, die Bürgerbeteiligung. Alle fordern sie immer, aber in der Realität ist sie oft wahnsinnig zäh.
Ja, das stimmt.
Die Grünen warnen hier explizit davor, Formate wie einen runden Tisch als reine Verzögerungstaktik zu missbrauchen. Man kennt das ja, da wird über einen Radweg noch eine Schleife und noch eine Schleife diskutiert, bis die Legislaturperiode vorbei ist und nichts gebaut wurde.
Genau. Die Grünen sagen klar, der Klimawandel wartet nicht auf den perfekten Konsens. Da muss auch mal gehandelt werden.
Haben CDU und FDP da eine andere Sichtweise?
Ja, die haben eine ganz andere Sorge bei Bürgerbeteiligungen. Sie befürchten nämlich eine Asymmetrie.
Was meinen die damit?
Dass oft nur die lauten, extrem gut organisierten und meist akademischen Initiativen in solchen Foren dominieren. Die FDP pocht deshalb darauf, dass auch der Pendler aus dem Umland und der Handwerker gehört werden müssen.
Nicht nur die, die Zeit haben, abends zu solchen Treffen zu gehen.
Wichtig. Zudem betonen sie unmissverständlich, dass ein runder Tisch niemals die Entscheidungen eines demokratisch gewählten Stadtrates aushebeln darf.
Die parteilosen Kandidaten setzen hier stark auf neue Prozesse, oder? Jascha Rohr bringt da seine berufliche Erfahrung ins Spiel.
Ja, der kommt aus dem Institut für partizipative Gestaltung. Er will sogenannte Stadtwerkstätten einführen.
Was ist das genau? Wieder nur ein Feigenblatt, wo man zwischen drei Farben für eine Bushaltestelle wählen darf?
Eben nicht. Es soll ein echter Ort sein, an dem Experten und Bürger gemeinsam konkrete Leitbilder entwickeln.
Und Ralf Buzin?
Dessen gesamter Ansatz basiert laut den Quellen auf direkter Demokratie. Er will Bürgerbefragungen zur Regel machen. Seine Vision ist es, die Verwaltung von einer regulierenden Behörde in einen reinen Ermöglicher von Bürgerideen umzubauen.
Wow, das ist doch wirklich das klassische Demokratiedilemma.
Absolut.
Wollen wir in dem perfekten Prozess, in dem wirklich jeder gehört wurde, der aber ewig dauert? Oder wollen wir gewählte Vertreter, die einfach mal sagen, wir bauen das jetzt um, auch wenn 40% der Anwohner kurzfristig wütend sind, weil wir unsere Stadt sonst nie bis 2035 klimaneutral bekommen?
Ja, das ist der Spagat. Und wenn wir all diese Ebenen vom Messen der CO2-Tonnen über Kiezblockbarrieren und virtuelle Kraftwerke bis hin zur Stadienfinanzierung zusammenfassen, können wir die Ausgangsfrage beantworten.
Sind die Nachhaltigkeitsbestrebungen dieser Parteien überhaupt ernsthaft?
Die objektive Antwort aus unseren Unterlagen ist ja. Niemand dort leugnet die Notwendigkeit einer klimaresilienten Stadt. Der gewaltige Unterschied liegt einfach in der Toleranz für Schmerz und Einschränkungen.
Kannst du das nochmal für die einzelnen Akteure auf den Punkt bringen?
Klar. Die Grünen akzeptieren tiefgreifende Einschnitte in den individuellen Alltag, weil die ökologische Priorität alles überstrahlt.
Mhm.
CDU und FDP setzen auf einen inkrementellen, schrittweisen Umbau, der die Wirtschaft und den Status quo nicht gefährdet. Sie riskieren dabei aber, die harten Klimaziele zu verfehlen.
Und die Unabhängigen?
Die Kandidaten Rohr und Buzin versuchen diesen Konflikt über völlig neue Ansätze in der Verwaltung und der Bürgerbeteiligung.
Was bedeutet das also für dich, wenn du bei der nächsten Kommunalwahl in die Wahlkabine gehst? Du entscheidest eben nicht abstrakt zwischen Klimaschutz ja oder nein.
Nein, das wäre zu simpel.
Diese Antworten zeigen ganz deutlich. Du wählst ganz konkret die physikalische Geschwindigkeit des Umbaus in deiner eigenen Straße. Du wählst die ökonomische Methodik. Und vor allem wählst du, wer das Mandat bekommt, das knappe Geld, den knappen Platz und deine eigene Komfortzone neu zu verteilen.
Ein ziemlich weitreichendes Mandat, wenn man es so betrachtet.
Definitiv. Wir sind am Ende dieses dichten Einblicks angekommen. Aber ich möchte dir noch einen Gedanken mit in den Tag geben, über den du vielleicht mal in Ruhe nachdenken kannst.
Mhm.
Wir haben heute viel über diese gigantische Herausforderung gesprochen, fehlerfreie Pläne für das ferne Jahr 2035 zu schmieden. Wenn man sich diese hochkomplexen politischen Warnungen und Detaildiskussionen anhört, muss man sich unweigerlich fragen, sind wir in der Kommunalpolitik vielleicht so besessen davon, den absolut perfekten, unangreifbaren Masterplan für das nächste Jahrzehnt zu entwerfen, dass uns am Ende schlichtweg der Mut fehlt, im Hier und Jetzt, im Jahr 2026, Einfach mal mit einer kleinen, unperfekten Verbesserung direkt vor unserer Haustür anzufangen? Es gibt auf jeden Fall viel Stoff zum Durchdenken. Schön, dass du dir die Zeit für dieses tiefe Eintauchen genommen hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.